Hallo Seid, lange nichts von dir gehört.
Ich bin ein Roboter.
Weißt du, du hast wieder meine Gedanken gelesen. Das war doch sowas von klar. Ich habe dir das nicht vorher gesagt, aber ich wollte dich heute mal darauf ansprechen, wie du die Roboter-Trends aktuell findest. Wirklich jetzt. So angefangen von irgendwie ein Google selbstfahrendes Auto oder so ein Tesla-Auto und dann Elon Musks Aussage, dass Tesla eigentlich eine Roboter-KI-Firma ist und keine Fahrzeugfirma, bis hin zu Figure AI, das irgendwie auf das Large Language Model von OpenAI funktioniert. Da wollte ich einmal fragen, was du so davon hältst und ob du irgendwie, ja, was sind so deine Gedanken dazu? Was hältst du davon alles?
Ich muss ehrlich gestehen, ich bin da gar nicht drin. Ich kann nur von, ich sag mal, aus einer Metaebene heraus sprechen, was ich darüber denke. Ich fände es schon cool, also ich glaube aber, das ist so ein bisschen durch Filme und Serien angeregt bei mir, dass ich kann mir schon gut eine futuristische Welt vorstellen, wo wir Hausroboter haben werden, die weiß nicht, den Müll rausbringen und Geschirr spülen oder so. Oder den Rasenmähen, gibt es ja teilweise jetzt schon Rasenmäh- oder Mähroboter oder wie die Dinger heißen, auch wenn sie nicht so humanoid aussehen, aber wenn wir humanoide Roboter hätten, fände ich das schon cool persönlich. Aber, und ich weiß natürlich auch, dieser von Tesla gibt es einen Roboter, ich habe jetzt den Namen davon nicht im Kopf. Das sieht halt aktuell, also rein vom Aussehen her, mega creepy aus. So ein Ding würde ich mir, wenn es erschwinglich wäre, nicht zu Hause hinstellen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es irgendwann in die Richtung geht, dass wir das Westworld-Level erreichen quasi, dass wir wirklich Roboter haben, wo wir nicht mehr sein können, ist das jetzt ein Mensch oder ein Roboter. Fände ich eine interessante Welt. Also ich glaube, es sind noch ein paar Jahre hin, bis wir soweit sind. Aber wie gesagt, technisch bin ich da jetzt nicht so weit drin, dass ich wüsste, wer was macht. Ich finde übrigens die Boston Dynamic Roboter sind das, glaube ich, ne? Diese Roboterhunde oder so, von denen es ja ganz viel im Internet gibt, finde ich richtig cool. Also was die alles können und wie robust die sind, um Dinge hin und her zu tragen, um Einkäufe zu schleppen, um weiß nicht, was auch immer zu machen. Was denkst du darüber?
Ja,
also wobei, ich mache noch eine Ergänzung und dann leite ich über zu dir. Ich weiß, dass du, seitdem wir uns kennen, glaube ich, bist du ja schon der Meinung, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir schon Roboter sind, humanoide Roboter sind, weil wir haben einen verlängerten Arm mit dem Smartphone, sagst du immer.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen, also ausgehend von der Perspektive würde mich das mal interessieren.
Ja, ich komme darauf auch nochmal gleich zu sprechen, weil es ist tatsächlich so, dass ich dieser Meinung bin. Ich habe auch ein paar, ja, Denkansätze dafür, das ist jetzt nicht irgendwie empirisch oder faktisch belegt, dass wir das sind, aber das ist halt meine Meinung, weil irgendwie, wenn man das so selber mal deutet, fühlt sich das so an. Aber so, was halte ich jetzt generell von den ganzen Robotern, die da gerade so unterwegs sind? Also das erste Mal, ich glaube, so die ersten Roboter, die mich fasziniert haben, waren, glaube ich, von Honda oder von Hyundai, ich weiß es nicht mehr genau. Das sind so weiße kleine Roboter gewesen, die irgendwie durch so kleine Parcours gelaufen sind und irgendwie halt aufrecht gegangen sind. Und das war dann halt zum Beispiel so eine Sensation. Das ist jetzt bestimmt 10, 20 Jahre her, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und das hat mich immer sehr fasziniert. Und ich dachte mir immer so, wow, was wird denn das später? Haben wir dann irgendwann wirklich Roboter zu Hause in der Pflegekraft, bei Rettungsaktionen, bei Dingen, wo der Mensch einfach vielleicht nicht zurechtkommt oder zu schwach ist oder nicht, ne, viele Anwendungsfälle einfach. Und befeuert wurde das Ganze oder die Fantasie natürlich auch durch Filme, ne, vielleicht, wir haben ja letztens darüber gesprochen, also der 200-jährige Mann beispielsweise, mit Robin Williams als Hauptdarsteller, auch etwas sehr Einprägsames gewesen. Oder der Film AI, ein kleiner Junge, der eigentlich ein Roboter ist, wird in einer Familie adoptiert und entwickelt dann Gefühle für die Familie, die aber nicht zurückerwidert werden. Eher dramatisch, aber auch tatsächlich realistisch. Das sind halt alles so Filme und ja, Fantasien, die man halt eben so hat und das prägt einen ja auch irgendwo. Und dann möchte man ja Fiktion mit der Realität irgendwie angleichen und irgendwo dazwischen ist wahrscheinlich die Wahrheit. Und das finde ich halt so richtig spannend, weil es ist noch gar nicht klar, was alles die Roboter können werden oder wofür sie eingesetzt werden. Und deswegen finde ich das Ganze so spannend. Und warum spreche ich jetzt aktuell wieder davon? Weil ich denke mal, so vor 3, 4 Jahren war das Thema eher bei mir persönlich nicht so präsent. Aber jetzt habe ich halt so wieder einfach Momente gehabt, wo ich sage, oder Unternehmen weltweit haben Momente erzeugt, wo ich mir einfach denke, wow, wie weit sind wir eigentlich? So hätte ich das jetzt nicht erwartet. Ne, vielleicht kennst du ja diese Vorstellung von den Tesla-Robotern. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Ich glaube, Optimus Prime oder so, irgendwie so heißen die. Wie von Terminator, glaube ich. Nee, nicht Terminator, Transformers.
Optimus.
Optimus.
Optimus, also, ja.
Genau. Da dachte ich mir, okay, cool. Ich glaube, das war noch Menschen verkleidet oder so, aber das war eher so konzeptionell. Aber was diese Bautroboter können sollen, perspektivisch, das hat mir sehr gefallen. Und zuletzt auch dann die ganzen Fälle mit Figure AI. Das fand ich richtig krass, weil ich hätte niemals gedacht, dass so ein Roboter auf sowas wie OpenAI zugreift und da halt im Grunde genommen seine Software, sein Gehirn herkriegt und die Mechanik halt von einer anderen Firma kommt. Das hätte ich niemals erwartet. Und das ist auch der Moment, wo ich auch mehr verstanden habe, was überhaupt so ein OpenAI bewirken kann. Das heißt, du hast da irgendwo eine Hardware, dann ist OpenAI die Software, so wie zum Beispiel ein Computer irgendwie halt die Hardware ist und dann hast du noch eine Software, die Windows ist oder von Microsoft kommt und das zusammengefügt ist halt ein cooles Gerät irgendwie. Da habe ich halt verstanden, ah, okay, Betriebssysteme ändern sich auch. Eine KI kann ein Betriebssystem sein für etwas, was irgendwie ganz neue Dinge kann. Deswegen finde ich das sehr spannend. Ja, und zu der Aussage, dass ich sage, dass wir auch Roboter sind, oder zumindest Androide, oder Cyborgs besser gesagt, das ist ja so dieses aus dem Filmbereich die Wörter dafür, die Beschreibung, glaube ich das schon, weil ich meine, ich bin halt durch ganz kleine Geräte imstande, mit jemandem aus China zu telefonieren oder aus Amerika seine Stimme zu empfangen. So klar hört sich das, man denkt sich, das ist doch nur ein Gerät, das das im Grunde genommen macht, aber wenn jetzt ein Neandertaler neben mich stellen würdest, der würde sich wundern, wie ich es hinkriege, mit einem Mexikaner zu telefonieren oder wenn ich irgendwie, ne, ich habe halt sozusagen so ein verlängertes Sinne, mehr Sinne einfach, die halt technologischen Ursprungs sind. Aber das macht ja ein Cyborg aus. Der ist ja ein normaler Mensch, der aber so technische Anbauten hat. Was sind wir ja? Nur nicht so wie in den Filmen oder in den Zeichentrickserien, aber anders. Aber das ist ja meistens die Realität. Dinge sind meistens anders in der Realität, als sie jemals gedacht wurden. Aber das sind schon die gleichen Dinge. Ich hoffe, das ist irgendwie klar geworden.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es super spannend. Ich habe letztens erst, also relativ spät, habe ich Cyberpunk 2077 gespielt, durchgezockt, die Story. Und das ist, während ich das gespielt habe, musste ich auch oft dran denken, weil die Menschen da sind ja auch Cyborgs gewissermaßen. Dass sie weiß ich nicht, einen verstärkten Arm haben oder so, oder komplett ihren natürlichen Arm nicht haben, sondern nur einen Roboterarm haben oder sich quasi Software reinladen können, womit sie dann Zugriff haben auf andere Dinge und so weiter. Und ich finde diese Kombination aus diesen beiden Dingen finde ich super interessant, weil die Entwicklung, wie wir als gesamte Menschheit irgendwie gemacht haben, bis jetzt war tendenziell immer nach oben, also weiter vorwärts, weiter voran mit neuen Technologien. Natürlich gibt es da immer wieder Dinge wie, weiß ich nicht, eine große weltweite Pandemie oder so, wo wir dann irgendwie einen Rückschlag erleben als Menschheit gesprochen, oder einen Krieg, einen Weltkrieg. Aber die Tendenz ist ja trotzdem weiter vorwärts, weiter voran mit neuen Technologien. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir irgendwann da ankommen werden, dass wir sagen, hey, ich brauche jetzt ein Update für meinen Arm, weil ich, weiß ich nicht, für die Arbeit etwas machen muss, wo mein Arm halt nicht mit klarkommt. Und dann brauche ich ein Update dafür, dass, weiß nicht, der Threshold angepasst wird und ich dann plötzlich mehr Gewichte tragen kann oder so. Und wenn ich mir vorstelle, dass sowas eingesetzt wird, wie beispielsweise bei Feuerwehrleuten zum Beispiel, wo jetzt aktuell heutzutage Menschen für andere Menschen ihr Leben riskieren, wenn sie in ein brennendes Gebäude reinrennen müssen, um da jemanden rauszuholen. Wenn ich mir vorstelle, wir könnten da einfach einen Roboter reinschicken, den juckt das nicht, ob dem jetzt was passiert oder nicht. Das sind schon echt interessante Anwendungsfälle, finde ich, wo wir wirklich. Es hört sich ziemlich, für mich selbst auch, es hört sich ziemlich stark nach Science Fiction an, aber ich glaube, so weit weg davon sind wir, glaube ich, nicht. Und vor allem, wie du gesagt hast, mit dieser ganzen, also einmal die Software-Seite und einmal die Hardware-Seite, die sich beide rapide schnell entwickeln, das ist echt unglaublich. Ist das, glaube ich, nicht mehr so weit. Also ich erwarte das auf jeden Fall zu unseren Lebzeiten noch.
Ja, tatsächlich auch. Das geht ja auch wirklich auch viel schneller, als man gedacht hat, weil auch so viele Filme jetzt auch den Fokus darauf legen. und die Anwendungsfälle wirklich immer weiter steigen, auch jetzt so in lebensrettenden Situationen. Also ich glaube auch, dass Technologie immer versucht, wirklich akute Probleme zu lösen. Also es gibt natürlich auch Technologie, die einfach nur unterhalten möchte oder irgendwie, ne, aber so oftmals sind das so Dinge wie Probleme lösen. Warum gibt es Computer? Weil sie Berechnungen sehr schnell durchführen können. Du kannst Taschenrechner als simples Computer, du kannst Rechnungen durchführen, die du sonst nicht hättest durchführen können auf die Schnelle. Das sind ja alles Dinge, die irgendwie entstanden sind durch Probleme und das ist halt eine Vereinfachung dann durch diese Geräte. Und wenn du jetzt auch mit einem Roboter, was sehr gelenkig ist beispielsweise, was du auch sehr schnell steuern kannst, was vielleicht sogar zwischendurch auch eigene Entscheidungen treffen kann, weil du als Mensch auch nicht hinterherkommst, wenn es da und du so ein Roboter jetzt beispielsweise mal in so ein brennendes Haus schickst und irgendwie dieser Roboter sich durch die Flammen durchkämpfen kann, Kameras hat, die irgendwie sich den Weg frei machen können durch irgendwelche Düsen und Wind kommt irgendwie von allen Seiten und irgendwie dieser Roboter schafft es dann wirklich zu den Menschen zu gelangen, kann sie befreien und hat dann vielleicht nochmal irgendwelche Atemmasken dabei oder sowas verbaut. Das ist ein Use Case, da werden Menschenleben gerettet und ich glaube, das ist auch dann ein unbezahlbarer Preis, weshalb es sich auch lohnt, da weiter in die Forschung zu gehen. Und ich glaube, das sehen auch viele, viele Menschen auf dieser Welt, die auch etwas bewegen können. Die bewegen das auch. Und auch dann, zumal wir Menschen im Grunde genommen auch dann mehr Nutzen haben können, wenn sich das Ganze weiterentwickelt. Also was alles möglich ist, wissen wir ja noch gar nicht. Also die simpelsten Beispiele sind ja so, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, in den Industriestraßen, also Produktionsstraßen, dass da vielleicht Roboter vermehrt eingesetzt werden, die halt so diese ganzen Feinarbeiten durchführen können, was vorher Menschen gemacht haben beispielsweise. Klar bringt das einen kleinen Umschwung in der Arbeitswelt mit sich, aber es ist ja auch schon vor 100 Jahren, 200 Jahren passiert oder vor 150 Jahren passiert, wo die Industrialisierung richtig angefangen hat. Dann kam auch irgendwann von Henry Ford, war das, glaube ich, die Produktionsstraße. Das alles im Grunde genommen so systematisch verläuft. Auch das war ja eine Innovation, die den Menschen im Grunde genommen ein paar Menschen überflüssiger gemacht hat. Und das wird ja immer weiter so passieren. Und andere Bereiche entstehen dann. Also irgendwie muss ja so ein Roboter auch verwaltet werden, die müssen irgendwie gesteuert werden, die müssen korrigiert werden. Und das sind wirklich viele Dinge, die sich halt entwickeln.
Ich glaube aber tatsächlich, ich bin da ganz bei dir, das sehen wir jetzt gerade auch schon, zum Beispiel mit den Tesla-Fabriken und so weiter. Ich meine, Elon Musk hatte ja selbst auch schon mal gesagt, dass er möchte, dass ein Großteil der Arbeitskräfte, der menschlichen Arbeitskräfte durch Roboter ersetzt werden quasi. Das hört sich jetzt so hart an irgendwie, aber das ist so, für mich ist das so ein bisschen der natürliche Lauf der Dinge, auch dein Job oder mein Job oder irgendwie, also es gibt immer wieder technologische Umschwünge, wo wir uns als Menschen neu orientieren müssen und gucken müssen, okay, welche neuen Bereiche sind daraus entstanden. In diesem speziellen Fall von künstlicher Intelligenz, von AI, ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es nicht so sein wird, wie während der Industrialisierung, dass neue Berufe daraus entstehen, weil KI das Potenzial hat, sich selbst zu verbessern, sich selbst zu verwalten. Also stell dir vor, eine Produktionsstraße, weiß nicht, in der Tesla-Fabrik, wo nur Roboter arbeiten, und dann brauchst du, vielleicht entsteht da ein neuer Arbeitsbereich draus, der dann ist, weiß ich, die Verwaltung von diesen Robotern, die da arbeiten, oder die Wartung von denen oder so, aber stell dir vor, du hast zusätzlich andere Roboter, die das übernehmen, einfach weil du das machen kannst mit künstlicher Intelligenz. Du brauchst denen nicht konkret zu sagen, wenn dieser Fehler auftritt, dann mach das, sondern du hast ein System, ein Modell trainiert, was speziell auf diese Anwendungsfälle, die möglich sind, antrainiert wurde und dann auch flexibel reagieren kann, wenn etwas passiert, was außerhalb von dem ist, was du dachtest, was passieren kann. Und das finde ich eigentlich das Interessante, weil an dem Punkt ist so ein bisschen, müssen wir irgendwie schauen, okay, wie weit können wir und wollen wir künstliche Intelligenz einsetzen, egal ob in Robotern oder in Software, also in weiß nicht, in Nicht-Roboter-Software quasi. Wollen wir das wirklich so sehr ausschöpfen, bis es nicht mehr geht? Und dann ist irgendwann die Frage, wenn wir es schaffen, also das ist ja auch noch gar nicht klar, ob wir zum Beispiel AGI erreichen und so weiter, ob künstliche Intelligenz wirklich so mächtig werden kann irgendwann. Aber wenn wir irgendwann so weit kommen können, dann ist so ein bisschen die Frage, was machen wir mit den Arbeitskräften auf dem Markt? Was machst du, was mache ich, was passiert, wenn wir irgendwann ein Universal Basic Income haben, wo wir sagen können, okay, wir müssen gar nicht mehr arbeiten gehen. Ich finde, das ist so ein bisschen, man gibt natürlich dadurch auch sehr viel Macht ab und auch Kontrolle ab an Roboter, womit ganz viele andere Probleme, glaube ich, einhergehen. Aber ich glaube, die spannende, interessante Frage ist, was heißt das für den Menschen, was heißt das für uns, wenn so etwas passiert? Ich glaube, eine große Gefahr, um vielleicht das nochmal anzusprechen, die mich echt fast täglich beschäftigt, ist das Alignment-Problem in der künstlichen Intelligenz, wenn du einer KI zum Beispiel sagst, ich möchte XY haben und das ist aber etwas, was den Safety-Filter von diesem Modell triggert, dann sagt er, nee, das kann ich nicht machen oder so. Aber es gibt ja jetzt schon viele Open-Source-Modelle, die man austricksen kann oder umprogrammieren kann und sagen kann, hey, mach das doch trotzdem. Weiß nicht, gib mir beispielsweise die Anleitung für, keine Ahnung, um einen Flammenwerfer zu bauen oder so. Und das ist ja verhältnismäßig, also natürlich kann man damit auch sehr viel Schaden anrichten, aber man muss trotzdem als Mensch selbst nochmal ran und muss sich dann diese Anleitung nehmen und das nachbauen und Sachen dafür einkaufen und so weiter. Aber stell dir vor, du hast so ein gecracktes Open-Source-Modell, was halt keine Safety-Mechanismen mehr hat, und das hast du in dem Roboter drin, und dann sagst du dem Roboter, geh mir Brötchen kaufen, ich möchte Brötchen haben. Und der Roboter missversteht dich aber und denkt sich, oder was heißt missversteht, er interpretiert dein Anliegen falsch und denkt sich, er möchte Brötchen haben unter allen Umständen. Ich darf Leute im Weg wegschubsen, ich darf Leute ausrauben, ich darf Leute umbringen vielleicht unterwegs. Also wer gibt diese Richtlinien vor, in welchen Rahmen sich das bewegen darf? Ich glaube, wir sind da, von der Gesetzgebung her muss da, glaube ich, ganz, ganz viel passieren, damit es überhaupt irgendwann möglich ist. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem mit selbstfahrenden Autos aktuell, vor allem in Deutschland. Wer übernimmt da die Haftung für, wenn etwas schief geht? Und ich glaube, das sind echt interessante Fragen, die man sich, vor allem wenn es um Hardware geht, also um Roboter, um Autos, Fragen, die man sich auf jeden Fall stellen muss.
Ja, tatsächlich, also hast du echt mehrere Punkte angesprochen. Ich glaube, auf uns kommt wirklich was zu, was es heißt, dass so KI-gesteuerte Systeme immer sichtbarer werden, vielleicht auch immer mehr Teil der Gesellschaft werden. Also jetzt nicht in dem Sinn, dass es jetzt Person XY, das ist eine KI, guten Tag, sondern eher so, dass es überall vielleicht irgendwie halt diese selbstfahrenden Autos gibt, wobei da ja ein bisschen die Nachfrage gesunken ist, aber generell ist es immer noch ein Trend, der nach oben geht. Oder in
Ich hätte das
Maschinen.
schon gerne.
Bitte?
Ich hätte das schon gerne, muss ich ehrlich sagen. Also ich
Ja.
mag Autofahren nicht. Ich möchte ein selbstfahrendes Auto.
Ja, ich glaube, es wäre cool, wenn es halt sehr viel weiter verbreitet wäre. Ich zumindest fühle mich halt sicherer, wenn es halt viel weiter verbreitet ist, weil wenn ich weiß, dass alle 6, 7 Autos um mich herum auch autonom fahren und zum Beispiel der menschliche Fehler einfach gar nicht mit einberechnet ist und irgendwie diese Autos untereinander kommunizieren und sagen, hey, ich möchte jetzt überholen, der andere weiß Bescheid und lässt dann noch passieren, weil er ganz genau weiß, der ist jetzt wirklich schneller als ich unterwegs, dann kann ich dem mehr vertrauen. Und ich glaube, da ist auch wieder der Punkt, wenn es die KI beispielsweise öfter oder wenn KI-gesteuerte Roboter oder Maschinen, was auch immer, immer öfter uns begegnen, wie beispielsweise jetzt in einem Maschinenfuhrpark. Vor 250 Jahren standen da nicht so viele Maschinen, wie es heute tun. Das sind ja jetzt schon diese ganzen Roboter, die solche Schwenkarme sind und auch im Grunde genommen den ganzen Tag arbeiten. Oder wenn da jetzt irgendwelche Roboter durch die Gegend laufen und irgendwelche Dinge schleppen und sowas, ich glaube, da muss sich der Mensch erstmal darauf vorbereiten, darauf einlassen, weil das ist schon eine sehr, sehr große Veränderung. Aber mit der Zeit wird auch das, glaube ich, dann geregelt, weil die Dinge kommen, die Visionen sind da, die Vorteile sind da. Und ich glaube, der Staat, der auch die Regulatorien eben auch freigibt und entwirft, wird sich auch mit der Zeit, glaube ich, darauf einstellen müssen. Ich weiß ja, dass zum Beispiel auch, egal was, für technologische Entwicklung, der Staat ist immer irgendwie ein bisschen mit involviert und schafft halt rechtliche Rahmen dafür und gibt auch wirklich sein, mehr oder weniger mal sein Bestes, je nachdem, über was für einen Staat wir reden, um da wirklich auch Transparenz zu schaffen, einen Rechtsrahmen zu schaffen und die Dinge halt passieren zu lassen. Einmal das. Und die Sache ist auch, sagen wir mal, KI bei einem Menschen beispielsweise. Wenn du jetzt eine KI hast, sagen wir mal, du hast jetzt einen Ohrstöpsel, irgendwie einen AirPods in 3 Jahren, was irgendwie ein ChatGPT jetzt irgendwie mit eingebaut hat. Ne? Also jetzt Apple hat ja tatsächlich mit OpenAI und ChatGPT auch eine Kooperation geschlossen. und du hast diesen Kopfhörer und ich frage dich was und instantan, sagen wir mal nicht heute, sondern in 3 oder 5 Jahren, instantan sagt dir der Kopfhörer oder ChatGPT im Ohr, derjenige meint das und das und die Antwort darauf ist das und das. Und dann sagst du das sofort. Bist du dann im Grunde genommen intelligenter oder weißt du mehr über dieses Thema dann, als ich es tue, der Fragende? Das ist ja dann noch die Frage. Ich glaube ja eher nicht, aber du bist so ausgestattet, dass du es mir beantworten kannst. Und ich glaube, dass das sehr unbewusst auch passiert. Wir wissen eigentlich gar nicht, zu was uns, sagen wir mal, diese ganze Technologie, die wir heute haben, befähigt hat. Ich denke mal, vor 100 oder vor 150 Jahren hätten wir ganz anders studiert, hätten wir ganz anders gelernt, würden Dinge vielleicht nur eine Sache beherrschen und müssten da sehr viele Jahrzehnte rein investieren, um das wirklich zu durchdringen. Und heute ist es halt so, dass auch oberflächlich ist, noch schon mal ausreicht, aber dafür hat man eine Bandbreite an Wissen. Und ich glaube, die Allgemeinbildung heute ist bei viel mehr Menschen angekommen und weit ausgebauter als damals, weil einfach der Zugang durch das Internet, durch iPhones, mobile Geräte sehr viel einfacher wurde. Und ich frage mich jetzt auch, wie krass wird sich das entwickeln, wenn sogar noch eine KI, die sehr human ist, sympathisch ist, einfühlsam ist, diese Information einem mitgibt und sagt, hey, diese Matheaufgabe, die, ja, wenn ich jetzt eine Matheaufgabe machen sollte, müsste ich ja jetzt nochmal recherchieren, nachlesen, ein Video gucken, Tutorials lesen, aber eine KI, haben wir ja gesehen von Google und auch Apple hat da so etwas derartiges schon eingeführt, könnte mir eine Matheaufgabe sehr sympathisch, sehr nett und freundlich beibringen, auf mich zugeschnitten, weil es kennt mich ja. Sagen, hey, überleg dir das doch mal so, stell dir das vor. Und schon hätte ich einfach durch die KI schneller gelernt, besser gelernt. Und ich frage mich einfach wirklich, das ist für mich auch diese Stufe, du bist nicht mehr mechanisch irgendwie connected, mehr Cyborg, sondern auch intellektuell und mit der Intelligenz auch. Und das ist halt richtig spannend zu beobachten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, diejenigen, die die KI am besten beherrschen und wirklich wissen, wie man es einsetzt, einen guten Vorsprung haben als andere Menschen. Genauso wie Menschen, die ein Smartphone super bedienen können, die Google super bedienen können, Suchmaschinen Google super bedienen können, das Internet super bedienen können, einen Vorsprung gegenüber den Leuten haben, die das halt nicht so gut können. Und das wird sich aber in Zukunft, glaube ich, nochmal verdeutlichen. Das ist aber so, sehe ich jetzt schon so ein bisschen.
Ja, interessanter Punkt. Ich finde, das ist, wenn du so einen Knopf im Ohr hast, der dir die Lösung auf alles schon sagt, wenn der Mathelehrer dich fragt, was ist 5 plus 5 und dann sagt dir das Ding die Lösung und du sprichst es quasi nur noch aus, ist so ein bisschen die Frage danach, also das haben wir theoretisch jetzt schon, ich meine, weiß nicht, in einer normalen Schule hier in Deutschland zumindest hat jedes Kind mittlerweile ein iPad oder fast jedes Kind ein iPad, und da gibt es diese Technologie ja auch schon drin. Ich glaube, es wäre halt einfach nur ein anderes Mittel, um Zugang zu haben zu dieser Technologie. Und sonst kann man ja bei ChatGPT auch reinschreiben, hey, mein Lehrer hat gesagt so und so, was ist die Antwort davon? Mhm. Und ich glaube, dass das auch sehr viel gemacht wird, vor allem bezogen auf Hausarbeiten, Open-Book-Klausuren und so weiter in solchen Kontexten. Und ich glaube, dass sich da vor allem im Bildungsbereich extrem viel ändern muss, weil die Dinge, die wir lernen, müssen jetzt plötzlich andere sein. Also es ist nicht mehr, ich würde behaupten, das kritische Denken, das wird wesentlich wichtiger und das konkrete Aufgabenlösen, das wird weniger wichtig.
Aha.
Die Fähigkeit zu haben, eine Berechnung durchzuführen. Also wenn du weißt, was zum Beispiel plus minus mal geteilt ist, dann ist das schon mal eine gute Grundlage und vielleicht musst du das 1x1 auswendig lernen, immer noch. Vielleicht ist das auch eine gute Grundlage, aber ob du dann 2075 mal 3.900.000, was auch immer, zusammenrechnen musst, das wird dann wahrscheinlich nicht mehr so der Fall sein. Ist es ja heutzutage auch schon nicht aufgrund von Taschenrechnern. Aber ich glaube, wenn wir besseren Access haben zu solchen Tools und direkteren Access haben, vor allem durch solche Sprachassistenten und so weiter, wird das immer weniger relevant werden. Und nicht nur bei so, ich sag mal, banalen Dingen oder auch wenn du zum Beispiel, oder was heißt banalen, bei so simpleren Dingen wie einer einfachen Mathe-Rechnung, sondern auch wenn du zum Beispiel bei einer Podiumsdiskussion sitzt und dann sagst, hey, es gibt eine, ich habe gelesen von einer Studie, da wird XY berichtet und dann hörst du direkt im Ohr, die Studie ist übrigens aus dem Jahr bla bla und so weiter, dass du es dann direkt mit erwähnen kannst. Also eigentlich eine Art Erweiterung deines Denkens, was dich dabei unterstützt. Und ich glaube, das ist das, was erstrebenswert ist, dass sich dabei unterstützt, Dinge zu tun und nicht das Ziel hat, dir Dinge abzunehmen. Wenn wir jetzt zusammen sprechen und du fragst mich, wie hieß der Roboter von Tesla nochmal, dass ich dann nicht, dass das Ding mir dann nicht sofort die Lösung gibt und sagt, hey, der Roboter ist Optimus oder wie war das?
Ja,
Optimum
immer
oder so.
sowas,
Habe ich jetzt schon noch vergessen. Sondern dass der mich ranführt quasi, wenn es die Option dazu gibt. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und das gibt es ja bei vielen so Lerntools, die es ja heutzutage gibt, basiert auf ChatGPT, ist ja auch vieles oder GPT-4 vieles davon entwickelt und dann so gepromptet, dass es quasi heißt, wenn der Schüler dich XY fragt, dann gib dem nicht direkt die Antwort, sondern führe ihn langsam daran da heran, damit er versteht, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt eingebe, weiß ich, schreib mir eine Hausarbeit, dass er das dann nicht sofort macht, sondern sagt, hey, um eine Hausarbeit zu schreiben, kannst du erstmal ein Outline schreiben. Überleg dir doch mal ein Thema erstmal und dann schreib ein Outline und dann schreib das erste Kapitel und so weiter, dass er dich dabei begleitet bei diesen einzelnen Schritten, aber dir nicht das finale Ergebnis präsentiert. Ich glaube, das ist das, was ich glaube, das ist das, wo wir hin sollten, kollektiv, dass wir das als erweiterte Möglichkeit wahrnehmen und nicht etwas, was uns komplett das Denken abnimmt, weil dann können wir wirklich alle unsere Gehirne abschalten und sagen, okay, ich mache gar nichts mehr.
Ja, das
Essen, trinken,
stimmt.
schlafen.
Ja, da sagst du was Wichtiges, denn wenn wir einfach uns auf die Ergebnisse verlassen und gar nicht wissen, wie das System oder wie diese KI oder diese Intelligenz zu diesem Ergebnis gekommen ist, können wir auch gar nicht bewerten, ob es richtig oder falsch ist. Ob es gut oder schlecht ist. Wir haben gar keine Vergleichswerte einfach, weil wir den Weg dahin ja gar nicht nachvollziehen können. Und dementsprechend haben wir da eigentlich dann meiner Meinung nach einen Wissensverlust, wenn ich einfach nur sage, ja, die Zahl ist 42, aber ich weiß gar nicht, was dahinter hängt. Und das finde ich auch einen sehr guten Ansatz, die KI dann so zu bedienen, dass man im Grunde genommen einfach die Bedingungen, sagen wir mal, für eine mathematische Formel, sie klar macht, sie die Parameter sich über die Parameter bewusst wird, die dann aber so modelliert, dass ein Chatbot oder ein KI halt dann versteht, okay, das ist jetzt im Grunde genommen die Formel, die ich jetzt berechnen soll, und das ist die Antwort, und er berechnet dann alles. Und dieser Weg, irgendwie zu sagen, ich tippe das mit einem Taschenrechner noch ein, irgendwie hoch drei und dann irgendwie, weiß ich nicht, Sinus und sowas, muss ich gar nicht mehr eintippern, dieser Schritt fällt auch schon weg. Ich muss es aber in guten Wörtern, in einem Satz, diesem ChatGPT irgendwie was erklären. Und dann kommt das Ergebnis raus. Und so bin ich halt in der Lage, den Weg dahin verstanden zu haben, das formulieren zu können. Also Formel, ich kann es aber in Wörtern auch formulieren, muss es aber dann nicht mit manuellen Taschenrechner eintippen. Ich glaube, das ist ja Mathematik heute schon. Du hast halt im Grunde genommen dein Problem, du musst ja das Problem verstehen. Du musst ja dann auch irgendwie die Lösungswege kennen, wie kann man sowas lösen. Du kennst ja dann die Formeln, Parameter, was auch immer du da benutzen musst. Und dann kommt ja dieser manuelle Schritt, dass du es im Taschenrechner eintippern musst, auf Enter drücken musst und der rechnet dir das dann aus und du testest es dann durch. Das ist ja nichts anderes, als diese komplizierte Rechnung einem Gerät zu überlassen. Ich glaube, also einmal das. Und das ist ja, wenn ich jetzt mal zurückdenke, haben ja meine Lehrerin in der Grundschule damals hat immer wieder erzählt, dass sie einen Rechenschieber damals benutzt hat, irgendwie, um Rechnungen durchzuführen. Ganz verschiedenste Rechenschieber. Und scheinbar hat das ja auch geklappt, dann irgendwie diese mathematischen Fragestellungen zu lösen. Und heute haben wir ja Taschenrechner, lösen damit auch unsere Probleme. Und vielleicht haben wir in Zukunft, in 5 bis 10 Jahren, ja diese Chat-GPTs und Formen und irgendwie, was weiß ich nicht, mathematischen KI-Modelle, die unsere Rechnungen durchführen. Aber es fühlt sich immer noch normal. Und wir sagen dann, ach, damals habe ich all diese Schritte in meinen Taschenrechner eintippen müssen. Und die Kinder denken sich, wieso sollte ich meine Zeit damit verschwenden, 80 Mal Tasten zu drücken, mich manchmal so zu verschreiben, 3 Minuten so in der Klausur zu verlieren und dann wieder zurückzugehen und sowas, ne? Das ist dann halt für ihn, für diesen Schüler einfach dann ein bisschen unverständlich, so wie es für uns unverständlich war, dass man ellenlange Texte geschrieben oder ellenlange Seiten geschrieben hat, um eine Rechnung irgendwie durchzuführen. Weil erstens schaffe ich es vielleicht in einer Klausur jetzt vor 100 Jahren nur 3 Aufgaben zu lösen und heute schaffe ich es vielleicht 13 Aufgaben in einer Klausur zu lösen, weil halt wichtige manuelle Schritte wegfallen. Und vielleicht löse ich in Zukunft 30 mathematische Probleme in einer Klausur, aber mit der Verwendung einer KI. Und es ist aber immer noch so, dass man im Grunde genommen noch eine höhere Bandbreite an mathematischen Problemdomänen verstehen muss und verstehen kann auch. Und ich glaube, dass da auch ein Riesenpotenzial liegt, dass eine KI im Grunde genommen das eigene, ja, die eigenen Skills potenzieren kann, wenn man es halt gut nutzen kann. Da komme ich halt dazu zurück, wer das gut nutzen kann. Da kann auch verschiedenste Problembereiche des Lebens im Grunde genommen irgendwie angehen. Ja.
Absolut.
Ja.
Was, glaube ich, dazu kommt, was auch immer mehr accessible wird, ist Kontext, ein persönlicher Kontext. Also wenn das KI-Sprachmodell versteht, in welchem Kontext du dich befindest, was ist dein Beruf, von welchem Background kommst du, was ist dein Ziel, was möchtest du machen, dass nicht jedes Mal ein leeres Blatt Papier ist und die KI muss dann erstmal herausfinden, was willst du eigentlich, in welche Richtung möchtest du. Und ich glaube, je größer diese Kontextlängen werden von den Modellen, die wir heutzutage haben, wird es auch immer unwichtiger, ob man gut prompten kann oder nicht. Ich glaube, das wird auch eine Sache sein, die wegfallen wird, weil das Modell schon ziemlich genau wissen wird, ah, du bist Khan, du bist Said, das, was du in der Regel möchtest, ist das und das, und das, was du in der Regel möchtest, ist das und das. Und dann kommt es, glaube ich, irgendwann gar nicht mehr so sehr aufs Prompting an. Und das finde ich auch eine spannende Entwicklung, wenn wir dann irgendwann da sind, dass wir sagen, dass das Modell weiß, wenn du dem eine mathematische Formel gibst, dass du dann nicht sofort das Ergebnis davon haben möchtest, sondern verstehen möchtest, was steckt dahinter, welche mathematischen Grundlagen stecken dahinter oder welche philosophischen Texte stecken dahinter und so weiter. Ohne dass du dem das sagst, ohne dass du dem sagst, hey, erklär mir diesen Text hier, diesen Artikel, den ich gelesen habe, und erklär mir, welche ethischen Grundprinzipien dahinter stecken. Also, dass er automatisch versteht, Seth ist interessiert an ethischen Grundprinzipien. Also möchte ich dem das gerne erklären oder erzählen, zusammenfassen, mit dem Kontext, das ich über Seth habe, und zwar, dass er diese Information zusätzlich haben möchte. Und ich glaube, das wird super interessant. Das gibt es ja jetzt teilweise schon mit so Modellen wie von Anthropic heißen die, glaube ich, ne, das KI-Unternehmen, die 1 Million Token-Kontextlänge haben, oder auch Gemini und so weiter, die neueren Modelle, die auch, glaube ich, sogar 2 Millionen Token-Kontextlänge haben. Also irgendjemand, ich hatte mal so einen Vergleich gelesen, man kann irgendwie 10-mal alle Harry Potter-Bände oder so reinpacken und das wäre immer auch in diesem Kontext. Aber also das ist schon extrem viel Text, was da reinpassen würde. Und das wird ja nicht schlechter, es wird tendenziell eher besser. Das ist, glaube ich, so, ja, also stell dir vor, du hast von Geburt an, klingt ein bisschen creepy, wenn ich das jetzt ausspreche, aber stell dir vor, du hast von Geburt an ein Device, was irgendwie alles, was du sagst, bei allem, was du sagst, mit dabei ist, und das als Kontext über dich lernt und dann weiß, hey, mit 3 Jahren warst du so und so und da hat dich das und das interessiert und keine Ahnung, mit 10 Jahren warst du so und so, ne? Und ich glaube, irgendwann wird die ganze Diskussion um Kontextlängen herum wird irgendwann verschwinden, weil wir irgendwann so viel Kontextlängen haben werden, dass wir gar nicht mehr darüber sprechen müssen, dass wir wissen, ja klar, weiß der alles über mich. So. Was ja jetzt schon so ein bisschen, also ich glaube, datenschutzrechtlich ist das, oder allgemeinrechtlich, nicht nur bezogen auf Datenschutz, ist das ein ganz großes, offenes Feld, aber ich bin so ein bisschen der Freund davon, wir haben ja vorhin schon über den Staat als oder Gesetzgebung gesprochen, so ein bisschen der Freund davon, von können wir die Technologie erstmal so weit bringen, dass die Gesetzgeber die Gesetze dafür erlassen müssen. Also wenn wir jetzt nur darauf warten würden, dass es Gesetze dafür gibt und dann in die Richtung entwickeln, dann würden wir, glaube ich, sehr, sehr viel wertvolle Zeit verlieren. Aber den anderen Ansatz zu sagen, hey, wir versuchen Modelle zu entwickeln, die das ermöglichen können, die das Leben erleichtern können, die das Leben besser machen können. Und wenn es dann den rechtlichen Rahmen dafür gibt, dann ist das, glaube ich, der Weg, den wir gehen sollten, weil sonst verlieren wir, wie gesagt, extrem viel Zeit. Und potenziell auch, also wenn ich mir vorstelle, andere Länder, die da vielleicht viel lockerer mit umgehen, die dann sagen, hey, ihr dürft alles machen, ohne Grenzen, ohne Limits, was ich nicht befürworte, was finde ich auch nicht gut ist. Aber diese Länder werden dann mit ihren Modellen wesentlich weiter sein als jetzt zum Beispiel Deutschland oder andere Länder.
Ja, das sind echt sehr, sehr, sehr interessante Dinge, die man wirklich nicht so ungesehen lassen kann. Ich glaube, da braucht man auch eine Zeit, das selber wirklich zu verstehen. Und vor allem auch die Folgen. Du hast gerade Datenschutz angesprochen. Du hast dann angesprochen, dass einige Länder, die halt nicht so stark auf Datenschutz achten, vielleicht viel weiter sind. Da ist dann wiederum die Frage, werden wir vielleicht deren KIs nutzen, weil sie besser sind, angenehmer sind und uns vielleicht mehr helfen? Oder wird der Mensch oder der Europäer, so wie du und ich, dann sagen, irgendwie, nee, mir ist eine KI, die zwar ein bisschen weniger kann, aber dafür auf meine Daten achtet, dann nochmal wichtiger. Ich glaube, das sind Dinge, die wir dann auch so spät entscheiden. Man hat es auch bei vielen Smartphones und elektronischen Geräten gesehen. Also das ist ja auch so, dass gewisse Dinge dann nicht in Europa ankommen, weil sie halt irgendwie dann nicht den Datenschutzrichtlinien entsprechen. Und das sind auch, glaube ich, Dinge, die auch die KI dann treffen werden. Das sind viele Dinge, über die man noch weiter philosophieren kann. Aber ich finde, man muss auch abschließend sagen, Fakt ist nun mal, dass die Roboter jetzt mittlerweile entstehen. Das heißt, die bekommen auch, man kann die auch mal irgendwann auf der Straße sehen oder zumindest in irgendwelchen ganz verschiedenen Innovationszentren und mit der Zeit auch wirklich im echten Einsatz. Fakt ist auch, dass die Betriebssysteme in Arbeit sind. OpenAI, Google, Gemini, all diese Dinge sind in Arbeit. Und Fakt ist auch, dass ein iPhone beispielsweise die neueren Modelle zumindest in Apple Intelligence bekommen, wo die KI im Grunde genommen permanent auf dein Smartphone schaut, eben dieser Kontext, den du gerade angesprochen hattest, mitliest, mitsieht und mitverwertet und mitdenkt. Ich weiß nicht, wie das datenschutzrechtlich gemacht wird oder ob die irgendwie ein Layer haben, was irgendwie nicht an Apple geht, aber das Gerät selbst verwaltet dann die Daten oder so, weiß ich jetzt gerade nicht. Fakt ist aber auch, dass Microsoft sogar eine neue Taste eingeführt hat, was irgendwie Microsoft Copilot heißt. Das ist das Ding, das sind elementare Veränderungen, die jetzt da sind. Und die KI ist permanent dabei. Und das kann man nicht einfach so ungesehen lassen. Dementsprechend ist es auch wirklich interessant, jetzt das alles zu verfolgen. Sowohl auf physischer Seite als auch auf digitaler Seite. Es gibt echt große Veränderungen. Und ich bin sehr gespannt, was die Menschen daraus machen und welche Vor- und Nachteile sich da heraus ergeben. Ich denke mal, das wird doch nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber gesprochen haben. Aber ich glaube, für heute haben wir schon sehr viele interessante Punkte angesprochen. Der Zuhörer, die Zuschauerinnen, die werden wahrscheinlich auch an einer anderen Stelle sich fragen, okay, was hat es eigentlich da und damit auf sich? Ja, ich würde sagen, dann freue ich mich auf das nächste Mal. Nächste Woche Donnerstag geht es ja wieder los. Dieser Podcast wird dann wahrscheinlich am Freitag, jeden Freitag erscheinen oder jeden Donnerstag. Das sind wir gerade noch in der Findungsphase. Oder alle zwei Wochen. Aber wir freuen uns natürlich auf jeden Zuhörer und Zuhörerinnen. Und gibt gerne euer Feedback, wie ihr das findet und Verbesserungswünsche, Anpassungsvorschläge. Wir sind da wirklich sehr offen. Unser Ziel ist es wirklich, sehr interessante Themen einfach zu besprechen. Ganz locker, flockig, auch mal einfach mal so aus der Hüfte gesprochen. Weil wir finden, diese Gespräche sind es echt wert. Man nimmt immer was mit dazu. Ich denke mal, jeder hat mal in der Mittagspause immer Gespräche über irgendwas. Und das ist halt dieser Format einfach. Das möchte dieser Format auch sein. Und wir sind da wirklich sehr offen für Vorschläge. Ja, seht.
Dann ja, ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch sagen würde. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder.
Ja, bis nächste Woche Donnerstag. Ciao.
Ciao.